Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der für den heute vorgeschlagene Predigttext steht in Apostelgeschichte 4 in den Versen 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Amen. Wissen Sie, weißt du, wie unser Gemeindebrief heißt? Ich vermute, einige wissen es nicht. Manche sagen, ist halt der Gemeindebrief. Aber wenn man den mal anguckt, da steht eine Überschrift hier drüber, da steht gemeinsam. Und ein bisschen kleiner drunter steht, leben in der Gemeinde. Also zusammen, gemeinsam leben in der Gemeinde. Diesen Titel hätte man auch für die erste Gemeinde in Jerusalem verwenden können. In unserem Predigttext wird beschrieben, wie die gemeinsam gelebt haben. Sie hatten eine ganz besondere Gemeinschaft. Sie waren ein Herz und eine Seele, heißt es da. Sagt man ja sprichwörtlich heute immer noch, wenn Leute sich gut verstehen und richtig verbunden sind miteinander, sie sind wie ein Herz und eine Seele. Nun denkt vielleicht jemand, ja, zu schön, um wahr zu sein. Wie viele Leute, verschiedene Meinungen, Grüppchenbildung, Auseinandersetzungen gibt es auch heute unter Christen und in der Gemeinde. Vielleicht ist es ein bisschen tröstlich zu wissen, dass auch in der Gemeinde in Jerusalem nicht alles immer nur so glatt ging. Hier hört es sich ja so an. Aber bereits ein Kapitel nach unserem Text erfahren wir, wie ein Ehepaar die anderen belügt und sagt, ja, wir haben das und das, aber in Wirklichkeit hatten sie viel mehr und wollten eben nicht alles abgeben. Und noch ein Kapitel weiter wird beschrieben, dass in der Gemeinde einige Witwen übersehen wurden bei der Versorgung, bei der Essensversorgung und dann heißt es so schön oder nicht schön, ein Murren ist da, gab also Stress in der Gemeinde. Also auch in Jerusalem war beileibe nicht alles perfekt. Übrigens, eine perfekte Gemeinde gibt es nicht auf dieser Erde. Die gibt es erst bei Jesus in seiner neuen Welt. Mancher sucht ja eine perfekte Gemeinde und wechselt so lange die Gemeinde, bis er eine angeblich perfekte Gemeinde gefunden hat. Im Siegerland ist das ja leichter als woanders, da gibt es ja eine Menge Gemeinden, da kann man hier mal hingehen und da mal hingehen. Man weiß schon, wenn der schon in drei Gemeinden war, dann wird er nicht lange bleiben. Am Anfang ist die neue Gemeinde immer toll, alle sind nett, nicht? Und irgendwann ärgert man sich oder wird enttäuscht und dann zieht man halt weiter. Da halte ich mich lieber an den Spruch, eine perfekte Gemeinde gibt es nicht und selbst wenn es die gäbe, wenn ich dazu käme, wäre sie nicht mehr perfekt. Heißt nicht, dass man nicht auch mal die Gemeinde wechseln darf. Aber eben nicht mit diesem Anspruch, dass eine neue Gemeinde perfekt ist. Und auch wir in Truppach-Seelbach hier sind weit davon entfernt. Nun wäre es aber zu billig zu sagen, ach, wir schaffen das eh nicht, eine perfekte Gemeinde zu sein, also lassen wir einfach alles, wie es ist. Nein, es ist immer wieder gut zu fragen, wie können wir mit Gottes Hilfe weiterkommen in diese Richtung, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat. Wie können wir zum Beispiel weiterkommen in der Gemeinschaft? Wie können wir Schritte gehen dahin, ein Herz und eine Seele zu sein, wie damals die Gemeinde in Jerusalem? Und das ist auch ganz wichtig für die Zukunft der Gemeinde. Heute geht der Trend in der evangelischen Kirche dazu, der katholischen auch, große Einheiten zu bilden. Man fusioniert und dann heißt es irgendwie, ach, der Kirchenkreis ist ja auch irgendwie Kirche und da kann man ja gleich alles zusammenlegen. Und was macht man dann? Man bietet halt gemeinsam große, unverbindliche Events an. Jetzt im Juni gibt es deutschlandweit die Aktion »Einfach heiraten«. Gibt es in Siegen auch, stand ja in der Zeitung, ist also so gedacht, nicht? Dann ist das neben dem Standesamt, man kommt aus dem Standesamt raus, ach, man könnte ja auch mal kirchlich heiraten und da ist ja gerade die Kirche offen, gehen wir mal da rein und heiraten. Kann man ja machen und manche sagen dann auch, ach, wie schön, dass die Kirche sowas macht. Aber die Frage ist, entsteht dadurch Glauben entsteht dadurch Gemeinde, dass Leute auch regelmäßig in einer Gemeinde dabei sind. Das Problem ist eben, dass dann die versammelte Gemeinde an einem Ort dann an den Rand rückt. In der Bibel ist aber ganz klar, im Neuen Testament, entscheidend ist eine Gemeinde, die sich konkret trifft, also nicht nur in der Kartei steht, die sich konkret trifft und die Gemeinschaft miteinander hat. Und unsere Gemeinde hier hat nur Zukunft, wenn wir in einer solchen Gemeinschaft miteinander leben, wenn wir zusammenstehen. Und das wirkt auch auf Außenstehende viel anziehender, als wenn nur jeder nur für sich brockelt und dann hier und da mal ein Event ist. Die Gemeinde in Jerusalem, sie war die erste christliche Gemeinde. Man nennt sie darum auch die Urgemeinde. Sie hatte sich zu Pfingsten gebildet. Wir hatten erwähnt, zu Pfingsten, das ist sozusagen der Geburtstag der Kirche, weil da ganz viele Leute getauft wurden und die erste Gemeinde entstand. Und darum passt es gut, dass wir heute, 2 Wochen nach Pfingsten, von dieser Gemeinde hören. Berichtet wird hier von Lukas, dieser Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Das ist der gleiche Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Man spricht in der Theologie vom lukanischen Doppelwerk, also Evangelium und Apostelgeschichte. Wahrscheinlich entstand die Apostelgeschichte so etwa 62, 63 nach Christus. Also was hier passiert ist, ist da zu dem Zeitpunkt nur etwa 30 Jahre her. Und es ist bis heute ein schönes Vorbild für jede christliche Gemeinschaft und jede christliche Gemeinde. Und viele Erneuerungsbewegungen haben genau da angeknüpft und gesagt, ja, so wollen wir wieder neue Gemeinde sein. Wir überschreiben die Predigt mit dem eingangs erwähnten Titel unseres Gemeindebriefes, Gemeinsam leben in der Gemeinde. 2 Gedanken dazu. Das erste, wie wir als Gemeinde gemeinsam leben können. Wenn es um Gemeinschaft geht, dann sind wir geneigt, eher menschlich zu denken und sagen, ja, ja, was heißt das? Ach, wir sollten mehr zusammen machen. Oder wir sollten freundlicher miteinander umgehen. Oder wir sollten mehr für andere da sein. Ja, das ist auch gut und richtig und es ist wichtig, dass wir uns da konkrete Gedanken machen. Gut, dass wir zum Beispiel Bring and Share haben, als einen Baustein miteinander Gemeinschaft zu erleben. Herzliche Einladung nächsten Sonntag. Aber wenn wir nur menschlich fragen, ist das zu wenig. Denn christliche Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die tiefer geht als eine rein menschliche Gemeinschaft. Sie ist eine Gemeinschaft, die durch Jesus Christus begründet ist. Sie gründet sich nicht darauf, dass sich alle nett finden. Schon gar nicht darauf, dass wir alle einer Meinung sind. Also wenn wir alle, die wir heute Morgen hier sind, mal uns unterhalten würden, ich glaube, da kämen so einige Unterschiede raus. Aber wie schön, dass alle Christen trotzdem zusammengehören, weil sie zu Jesus Christus gehören. Schon Luther schrieb, es weiß Gottlob schon ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Das ist doch schön. Die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Zeigt übrigens wieder, wie wichtig es ist, gemeinsam zusammenkommen als Gemeinde. Ein anonymes Christsein, das kennt die Bibel nicht. Man trifft sich, man hört gemeinsam auf Gottes Wort. Auch in Jerusalem war das so, dass die Gemeinschaft begründet war in Jesus Christus. Schauen wir unseren Text konkret, Vers 33. Da lesen wir, mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Dreierlei ist hier wichtig. Zum einen heißt es, dass die Apostel, die waren verantwortlich für diese Gemeinschaft, für die Gemeinde, mit großer Kraft bezeugten. Im Griechischen steht hier das Wort Dynamis. Davon ist unser Wort Dynamit abgeleitet. Also die Gemeinde Gottes lebte von seiner Kraft. Da passierte was. Christsein war nicht nur Routine, nicht nur Tradition, sondern lebendig. Und jeder, der in den Gottesdienst kam, der spürte, da bewegt sich etwas. Da verändert sich das Leben. Da wirkt der Heilige Geist. Der letzte Mädelsabend, wo eben nur ein Teil unserer Gemeinde dabei sein konnte, aber schön, ihr Mädels, dass ihr dabei wart, der hatte das Thema Heiliger Geist. Und ich hörte von vielen, dass sie beeindruckt waren, was sie da gehört haben. Nicht jeder muss in den Formen leben wie die Referentin, aber es ist doch schön zu sehen, wie Gottes Geist wirkt, auch heute. Da ist Gottes Kraft am Werk. Ich möchte Sie und dich mal konkret fragen, wo hast du in der letzten Zeit die Kraft Gottes erlebt? Was hat er in deinem Leben getan? Und wenn dir etwas einfällt, dann behalt es nicht für dich. Erzähl davon, erzähl es in Gesprächen, erzähl hier in der Gemeinde davon. Vielleicht fällt dir im Augenblick auch nicht so viel ein, wo Gott dir in der letzten Zeit begegnet ist oder dir etwas getan hat mit seiner Kraft. Dann bitte ihn darum, dass er neu wirkt bei dir. Bitte ihn an den Stellen, wo du Hilfe brauchst. Herr, lass deine Kraft wirken. Und wenn Gottes Geist wirkt, wenn seine Kraft wirkt, entsteht Begeisterung, Freude. Und das verbindet, das prägt Gemeinschaft. Man kann das vergleichen mit Fußballfans. In der nächsten Saison, spielt Schalke wieder in der Bundesliga. Tut mir leid, ihr Dortmund-Fans, wenn ich Schalke als Beispiel nehme. Also ihr würdet ja gar nicht Schalke sagen, ihr würdet sagen Herne West. Aber ich bleibe mal bei Schalke. Als Schalkes Aufstieg feststand, da war in Gelsenkirchen, da war richtig was los. Da wurde in der ganzen Stadt gefeiert. Und nicht nur da, in der Siegener Zeitung stand, dass auch im Siegerland zahlreiche Feiern stattfanden. Und natürlich haben die Leute nicht alleine gefeiert, sondern zusammen. Und so ist es, wenn Menschen begeistert sind durch Gottes Geist. Seine Kraft, die ist doch viel mehr als ein Aufstieg in die Bundesliga. Und das verbindet, diese Kraft zu erleben. Das hilft, gemeinsam als Gemeinde zu leben, wie der Gemeindebrief es sagt. Als zweites sehen wir hier, dass die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus bezeugten. Was die Gemeinde verbunden hat, war der auferstandene Jesus. Ja, Jesus lebt. Christus ist auferstanden. Das ist es. Nicht nur so eine allgemeine Gottesvorstellung, sagt dem Motto, da muss es ja noch irgendetwas geben oder so. Oder alle glauben ja irgendwie an den gleichen Gott. Nein, der Glaube war ganz konkret. Jesus stand im Mittelpunkt. Und zwar Jesus, der stärker ist als der Tod und darum auch heute überall helfen kann. Wir bekennen das jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis. Aber leider ist das heute in kirchlichen Kreisen nicht mehr so eindeutig. Da reden wir lieber allgemein von Gott oder Gebete, so meistens guter Gott, ist ja nicht falsch, aber Jesus rückt dann oft an den Rand. Denken wir nochmal an die Schalke-Fans. Was würde ein Schalke-Fan sagen, wenn man ihn fragt, was bist du für ein Fan? Der würde nicht einfach nur sagen, ich bin Fußball-Fan. Der würde sagen, ich bin Schalke-Fan. Und so sagt ein Christ nicht nur, ich bin gottesgläubig, sondern ich gehöre zu Jesus, also konkret. Und dann die Auferstehung. Glauben Sie, glaubst du, dass Jesus wirklich mausetot war und dann wieder lebendig wurde? Viele Theologen sagen heute, nee, das ist ja nur symbolisch, so wie man sagt, das Leben geht irgendwie weiter. Aber der Tote bleibt ja tot. Da kann keine Freude aufkommen. Das wäre so, als ob Schalke eben nicht aufgestiegen wäre, sondern man nur sagen würde, ja, das Fußballspielen geht irgendwie weiter. Da käme keine Freude auf. Da würde man nicht feiern. Und ganz aktuell, diese Woche habe ich gelesen, in einem Gespräch sagte Martin Fritz, er ist Referent bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Das sind also die Leute, die prüfen, was sozusagen evangelische Lehre ist. Der sagte, ach, ob das Grab nun leer war oder nicht, das ist mir nicht so wichtig. Da frage ich mich, worauf gründet sich dann die Hoffnung, ewiges Leben zu haben? Und je allgemeiner und unbestimmter der Glaube ist, desto schwieriger wird es auch mit der Gemeinschaft. Heute haben wir es ja so schwer mit Gemeinschaft in der Kirche. Die evangelische Kirche zerfällt in viele Einzelgrüppchen und Einzelmeinungen. Und wenn auch gespart werden wird, wird es noch schwieriger zusammenzukommen. Und ich habe den Eindruck, das liegt zum großen Teil eben daran, dass nicht mehr klar ist, woran wir eigentlich glauben. von der Gemeinde Jerusalem können wir lernen, christlicher Glaube ist Glaube an den auferstandenen Jesus Christus. Und wenn der uns neu wichtig wird, haben wir etwas Gemeinsames, haben wir etwas, worüber wir uns gemeinsam freuen können. Das verbindet. Und noch ein drittes, was uns hilft, dass Gemeinschaft wächst. In Vers 33 heißt es, dass große Gnade bei ihnen war. Gnade ist eher ein altertümliches Wort. Wir kennen es so in Redewendungen wie Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber das beschreibt gut, was mit Gnade gemeint ist. Wenn es nach Recht und Gesetz gehen würde, hätten wir alle miteinander den ewigen Tod verdient. Ich zuerst. Keiner von uns lebt so, wie Gott es will. Aber durch Jesus zeigt Gott seine Gnade. Vergibt er Schuld, weil er die Schuld auf sich genommen hat. Das ist unverdiente Gnade. Und wieso hilft diese Gnade, als Gemeinde gemeinsam zu leben? Wer von Gottes Gnade lebt, wer weiß, ich bin schuldig, ich brauche diese Gnade, kann eigentlich nie sagen, ich bin besser als ein anderer. Weil ich habe ja genauso den Tod verdient wie der andere. Also wir sitzen alle in einem Boot. Und so können wir uns auch gemeinsam freuen, dass Jesus uns gerettet hat. Wir sitzen alle im Boot, vergleichen wir es mit Schiffbrüchigen, die in einem Rettungsboot sitzen. Sie freuen sich miteinander, dass sie nicht ertrunken sind. Und noch etwas. Wer aus der Gnade der Vergebung lebt, der muss und kann auch anderen vergeben. Ja, auch in der Gemeinde werden wir einander schuldig. Man ärgert sich mal über jemanden. Aber wer aus der Gnade lebt, kann dann eigentlich nur sagen, Gott hat mir doch auch so viel vergeben, dann muss ich doch auch dem anderen vergeben. Nicht immer ist das leicht. Manchmal ist es ein längerer Prozess zu vergeben. Aber es ist sehr, sehr heilsam für die Gemeinschaft. Also, wenn mir ein anderer Christ in der Gemeinde auf die Nerven geht, dann könnte ich mich fragen, liegt das vielleicht daran, dass mir die Gnade gerade nicht so wichtig ist, dass mir gerade nicht so bewusst ist, dass ich selbst auf Gnade angewiesen bin? Und dann kann ich neu entdecken, ja, ich lebe selbst aus dieser Gnade. Und dann ist es auch leichter, mit anderen klarzukommen. Wie gut, dass uns die Gemeinde Jerusalem zeigt, was sozusagen die Grundlage der Gemeinschaft ist, wie wir als Gemeinde gemeinsam leben können. Ein zweites aus unserem Text. Wie es aussieht, gemeinsam als Gemeinde zu leben. Woran merkt man, dass es in einer Gemeinde eine gute Gemeinschaft gibt? Da gibt es ganz viele Aspekte, das würde jetzt den Rahmen dieser Predigt sprengen, aber auf eins weist uns unser Predigtext ganz besonders hin, nämlich das Teilen miteinander. Wenn eine Gemeinde Gemeinschaft lebt, teilt sie miteinander. Man könnte fast sagen, das ist eine Art Kreislauf. Gute Gemeinschaft führt dazu, dass man teilt und das Teilen wiederum stärkt die Gemeinschaft. Interessant ist, dass es hier zunächst um das Teilen innerhalb der Gemeinde geht. Man gab jedem, was er nötig hatte, steht hier, also in der Gemeinde. Da fragt manche, ja, sollen wir nicht für Menschen in Not da sein, die viel schlechter dran sind als wir? Richtig, wir sollen für Menschen in Not da sein. Aber es ist auch biblisch zu sagen, zuerst die Gemeinde. Paulus schreibt in Galater 6, da fasst er beides zusammen, lasst uns Gutes tun an jedermann, und dann geht es weiter, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Also zuerst die Gemeinde. Wir sprachen schon über die Zukunft unserer Gemeinde. Und auch da ist das Finanzielle ganz entscheidend. Mein Eindruck, eine Gemeinde in der Landeskirche wird auf Dauer nur überleben, wenn sie sich im Wesentlichen selbst finanziert. Kirchensteuer geht den Bach runter. Und das wird die Frage sein in den nächsten Jahren für euch. Wie wichtig ist dir Gemeinde? Wie wichtig ist euch Gemeinde? So wichtig, dass ihr bereit seid, sie zu unterstützen, sie zu finanzieren? In Jerusalem war das Teilen ganz radikal. Die Christen verzichteten auf Privateigentum. Ihnen war alles gemeinsam, wie wir hier gleich lesen, im ersten Vers unseres Textes. Wer es etwas hatte, der verkaufte es, so steht es Vers 34. Und der Erlös wurde an den Aposteln zu Füßen gelegt, Vers 35. Die Apostel gaben es dann jedem, je nachdem, was jemand brauchte. Mancher fragt vielleicht, was heißt das, den Apostel das zu Füßen legen? Dahinter steht wahrscheinlich ein alter Brauch, dass das Verfügungsrecht über Sachen durch das Aufsetzen des Fußes demonstriert wurde. Also durch dieses äußere Zeichen war klar, jetzt konnten die Apostel über dieses Geld verfügen. Und dann wird uns jetzt in Vers 36 und 37 ein Beispiel berichtet. Dieser Josef, auch Barnabas genannt, verkaufte einen Acker und brachte den Aposteln das Geld. Übrigens war dieser Barnabas der Reisebegleiter von Paulus auf der ersten Missionsreise. Manche überlegt, geht das denn? Kann man denn alles miteinander teilen? Ist das nicht Kommunismus? Ja, tatsächlich gibt es Parallelen. Rosa Luxemburg, die Kommunistische Partei Deutschlands mitbegründete, schrieb 1905, gemäß der damaligen Verarmung der Bevölkerungsmasse hätten die Urchristen Gemeineigentum, Teilen der Reichen mit den Armen, soziale Gleichheit und damit Kommunismus verkündet, sagt Rosa Luxemburg. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Im Kommunismus wird der Verzicht auf eigenen Besitz verordnet, von oben. Du musst abgeben, darfst kein Eigentum mehr haben, dein Land abgeben, hieß es an die Bauern in der DDR. Man wurde gezwungen. Und das kann nur schief gehen. Was macht man mit den Leuten, die sich nicht zwingen lassen? Da muss man Gewalt anwenden. Und so sehen wir, was passiert ist, wenn wir die Geschichte der kommunistischen Staaten betrachten. Hier aber wird freiwillig geteilt. Und es sind nicht einfach irgendwelche Leute und schon gar nicht wird von oben irgendwas verordnet, sondern es ist eine christliche Gemeinde. Also ganz andere Voraussetzungen. In einer christlichen Gemeinde kann es funktionieren. Und es gibt auch, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, bis heute etliche Beispiele dafür. In der Reformationszeit gab es die Täufer und die hatten eine Gemeindeordnung und dieser Gemeindeordnung stand Gütergemeinschaft. Manche kennen den Namen Philipp Jakob Spener, er war Begründer des Pietismus. 1675 schrieb er seine Programmschrift Fromme Wünsche, habe ich auch schon mal darüber gepredigt. Man kann im weitesten Sinne sagen, er ist Vorläufer der Gemeinschaftsbewegung auch hier im Siegerland. Und er nannte das Gemeineigentum das Ideal der christlichen Lebensform. Und bis heute gibt es Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften, in denen das gelebt wird, ganz praktisch. Viele kennen die überkonfessionelle Bruderschaft in Tese. Auch die haben Gütergemeinschaft. Und ich denke immer auch an die Kommunität in Adelshofen, in der Nähe von Heilbronn, wo ich öfter war. Auch da bekommen die Brüder und Schwestern nur ein kleines Taschengeld und bestreiten alles auf einer gemeinsamen Kasse. Auch Jesus und seine Jünger hatten übrigens eine gemeinsame Kasse. In Johannes 13, 49 erfahren wir, dass sie von Judas verwaltet wurde. Da gab es schon Probleme. Aber sie hatten eine gemeinsame Kasse. Was heißt das? Sollen wir jetzt als Gemeinde das Privateigentum abschaffen? Vielleicht am Ausgang? Alle, wer ist im Auto gekommen, bitte schon mal Schlüssel abgeben. Ich sammle dann die Autos und verteile sie wieder. Wäre doch was, oder? Ja, ist das denn nicht biblisch, dass man alles abgibt, was man hat? Steht ja hier. Wir müssen genau hingucken. Unser Text beschreibt die Gemeinde in Jerusalem. Da steht nicht, dass alle Gemeinden das so machen müssen. Übrigens wurde später in den anderen Gemeinden von Paulus für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt. Offensichtlich haben sie alles verkauft und irgendwann hatten sie einfach nichts mehr. Dann mussten die anderen sammeln. Und in den anderen Gemeinden, wo gespendet wurde für Jerusalem, wir erfahren das zum Beispiel in 2. Korinther 8 und 9, zwei Kapitel, wo es nur über diese Sammlung für Jerusalem geht, da erfahren wir nichts davon, dass die Leute in Korinth auch alles verkauft hätten oder dass Paulus gesagt hätte, ihr müsst jetzt auf Privateigentum verzichten. Also wir haben hier kein Gebot für alle Zeiten. Also keine Angst, ihr könnt eure Autoschlüssel wieder mitnehmen. Aber wir sollten es uns trotzdem nicht zu einfach machen mit diesem Text. Also nicht einfach sagen, ja, gilt für uns ja nicht, also bleibt alles, wie es ist. Sondern mal nüchtern fragen, könnte es nicht sein, dass wir zu sehr an unserem Besitz hängen? Dass wir für das eine oder andere spenden, danke an alle Spender, klar, aber dass wir nicht wirklich viel abgeben? Oder wie man früher öfter sagte, opfern? Ja, ist es wirklich ein Opfer, das, was wir abgeben? Könnte es sein, dass wir eine viel bessere Gemeinschaft auch in unserer Gemeinde hätten, wenn wir miteinander teilen würden? Oder dass vieles möglich wäre in der Gemeinde, wenn wir die Gemeinde mehr unterstützen würden? Denken wir in die Zukunft nochmal. Oder man könnte auch gewisse Dinge miteinander teilen. Was braucht ein richtiger Mann? Eine Bohrmaschine. Wie oft braucht er sie? Ich saß durchschnittlich 13 Minuten im Jahr. Könnte man miteinander teilen, oder? Oder, wenn wir schon bei den Autoschlüsseln sind, man könnte auch ein Auto gemeinsam benutzen. Durchschnittlich steht ein Auto 23 Stunden am Tag rum. Könnte man ja auch teilen. Die Schöpfung würde sich auch darüber freuen. Wie anders leben wir in unserer Gesellschaft? Das heißt ja immer, Christen sollten sich nicht an die Gesellschaft anpassen. Und das gilt nicht nur für den Bereich Sex, da auch, aber eben auch für den Bereich Geld. In unserer Gesellschaft leben wir oft so, als würden wir Monopoly spielen. Viele kennen das Spiel. Da geht es darum, möglichst viel Geld zu scheffeln. Man gibt nichts ab, sondern man kauft Straßen, baut Häuser, Hotels drauf, Bahnhöfe gibt es auch noch. Und dann freut man sich, wenn einer auf das eigene Feld kommt und bezahlen muss. Am teuersten ist die Schlossallee. Ich weiß ja von früher, das war noch in Mark, wenn man ein Hotel auf der Schlossallee hatte und da kam einer drauf, musste einer 40.000 Mark zahlen. Da war der pleite. Und das spiegelt das reale Leben wieder. In Bonn-Mehlem, wo ich lange gewohnt habe, meinen Eltern, gibt es tatsächlich eine Schlossallee und in dieser Schlossallee werden jetzt Wohnungen gebaut. Ich habe mal geguckt, was kosten die? 70 Quadratmeter Wohnung, über 700.000 Euro. Das ist unsere Welt. Also, lasst uns doch nicht Monopoly spielen, lasst uns, ich nenne es mal, Christopoly spielen. Leben wie Jesus Christus. Er hat alles gegeben für uns. Und wenn uns das vor Augen steht, fällt es uns doch viel leichter zu teilen, abzugeben, zu opfern. Und so werden alle reicher und können uns gemeinsam freuen. Und so kann die Gemeinde eine Gemeinde werden, wo wir sind, ein Herz und eine Seele. Und gemeinsam leben in der Gemeinde. Lass uns beten. Danke, Herr Jesus, dass wir nicht alleine sind im Glauben an dich. Danke, dass du uns zusammenstellst mit Christen in der Gemeinde. Hilf uns, dass wir eine wirkliche Gemeinschaft sind. Eine Gemeinschaft in dir und eine Gemeinschaft, in der wir füreinander da sind. Amen.
Lieber Gott, unser Herr und Heiland, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir kommen mit unseren Sorgen und Bitten, aber auch mit unserer Dankbarkeit und Freude zu dir im Gebet. Danke, dass du verheißen hast, dass du auf unsere Gebete antworten wirst. So bringen wir dir die Welt, die du so wunderbar erschaffen hast, mit den heutigen Entwicklungen, die von viel Ungutem und Angst zeugen. Herr, greif du ein, wo wir Krieg und Gewalt nicht mehr beenden können, wo Hunger, Tod, Vertreibung und Zerstörung das Leben bedrohen. Schenke den Leidenden einen Neuanfang und Frieden. Sei du mit deinem Trost und deiner Hilfe bei den verfolgten Christen. Wir bringen dir auch die Politiker, die in unserem Land, und bitten dich, dass sie sich einsetzen für Menschlichkeit und Würde in unserer Gesellschaft. Lass uns die vielen Obdachlosen, Drogensüchtigen und psychisch Kranken nicht aus dem Blick verlieren und zeige uns Möglichkeiten, wo wir helfen können. Auch für unsere Gemeinde hier in Truppach und Seelbach bitten wir, lieber Herr, dass du den Einsamen, Traurigen und Kranken in deiner Liebe Trost schenkst. Sei du bei den Ehepaaren und Familien, die Streit haben, damit sie durch den Glauben den anderen wieder wertschätzen können. Begleite unsere Kinder und Jugendlichen mit deinem Heiligen Geist und Segen, so wie du es auch für Oskar Emanuel versprichst. Herr Jesus Christus, bleibe mit deiner Gnade bei allen Frauen und Männern, die in missionarischen Werken dein Evangelium verkünden. Ebenso möchten wir dir unsere Pläne und Vorhaben bringen, die Freizeiten und Gemeindeveranstaltungen. Herr, sei du stets der Mittelpunkt unserer Bemühungen und mach uns immer fester im Glauben, damit wir dir die Ehre geben können. Lass uns eine einladende Gemeinde sein, wo Männer und Frauen, Mädchen und Jungen es wagen, sich dir, Jesus, unserem Herrn, anzuvertrauen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.